dann sind das 39 Männer und eine Frau, die diese Unternehmen führen. Es sind eine einzige weibliche CEO, haben wir eine einzige. Ich hatte das Gefühl, das ist ein persönlicher Angriff auf mich. Lieber früher springen, weil das Wasser auch in ein paar Jahren noch kalt ist. Ich habe das überhaupt nicht verbunden gekriegt, Burnout und mich. Und wenn du ganz viele junge Leute hast, die genauso arbeiten und die keinen Tagesrhythmus mehr kennen und keinen Stopp mehr kennen und einfach denken, wir bauen eine neue Welt auf so. Es war eine unfassbar krasse Zeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast, dem Podcast mit Geschichten über persönliche Entwicklung, Selbstliebe und Inspiration zu mehr Zufriedenheit und innerem Glow. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Unternehmerin, Gründerin von Jax Beautyline, ehemalige Make-up-Artistin und Mama von zwei Kindern. Über viele Jahre und viel Arbeit an mir selbst habe ich es geschafft, viele meiner negativen Glaubenssätze über Leben und Arbeit abzulegen und in positive umzuwandeln. Mit dem Glowcast und meinen Gästen hoffe ich, euch Inspirationen für eure persönliche Entwicklung geben zu können und vielleicht auch noch das ein oder andere dabei selbst für mich mitzunehmen. In dieser Folge spreche ich mit einer meiner absoluten Business-Ikonen, Lea Sophie Kramer. Sie ist ehemalige Gründerin von Amorelli und ich fand es so spannend, ihren Werdegang zu erleben, weil ich beobachte sie die ganze Zeit. Ich höre so gerne ihren Podcast Fast and Curious, den sie mit Verena Pauster zusammen macht. Und ich muss sagen, sie inspiriert mich total, aber die Folge heute hat mir auch nochmal gezeigt, woher ihr Antrieb kommt, was genau dahinter steckt, dass sie wirklich mit extrem viel Selbstbewusstsein ihren Weg gegangen ist. Aber woher das Ganze auch kommt, da die Folge super lang geworden ist, Lea und ich hatten echt viele Themen, über die wir gesprochen haben, steigen wir heute besonders schnell in die Folge rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Business-Edition. Der Glowcast wird präsentiert von Jax Beautyline. Mein Brand, was von Frauen für Frauen kreiert wurde, die Lust haben, ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen, mit unkomplizierten, veganen Produkten, die von uns in Berlin produziert werden. Dank tausender zufriedener Kundinnen kann ich heute mit meinem Team Herzensprojekte wie diesen Glowcast produzieren und viele andere Ideen in die Realität umsetzen. Unsere Jax Family wächst und wächst. Und wenn du auch ein Teil davon werden möchtest, freue ich mich, wenn du dich zu unserem Jax Club anmeldest. Dann profitierst du von tollen Vorteilen. Falls du es noch nicht wusstest, auf unserer Website gibt es kostenfreie digitale oder persönliche Beauty-Beratungen, durch die du deine passenden Produkte findest. Ihr findet uns unter jax-beautyline.com. Und jetzt geht es los mit dieser Folge. Liebe Lea, wie schön, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Dein Schedule ist ja mehr als voll und deswegen freue ich mich ganz doll, dass du wirklich heute dir die Zeit genommen hast, diese Podcastaufnahme mit mir zu machen. Vielen Dank an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Vielleicht mal für all diejenigen, die uns jetzt zuhören oder zusehen und dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist ja für mich eine absolute Business-Ikone. Also tatsächlich folge ich dir, deinen ganzen Aktivitäten, was du so machst, deinem Podcast schon sehr lange und ich ziehe aus dem, was du machst, sehr, sehr, sehr viele Inspirationen. Deswegen wollte ich auch unbedingt diese Aufnahme mit dir machen. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht so gut kennen wie ich dich, kannst du vielleicht einmal so ein bisschen von deiner Reise erzählen. Also woher kommst du? Was war so das, was dich so, weiß nicht, am meisten bewegt hat in den letzten Jahren oder auch vielleicht von deiner Kindheit? Einfach so zusammengefasst, wie würdest du so deine Reise bis hierhin beschreiben?
Wie lange habe ich Zeit? das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr beantwortet, die Frage. Das finde ich ganz schön. Also erstmal würde ich immer anfangen mit, ich bin Berlinerin. Weil mich das, glaube ich, ganz doll ausmacht, irgendwie in einer Großstadt aufgewachsen zu sein. Und dieses Gefühl zu haben, dass da so viel mehr noch ist und so viel mehr noch geht und dass du es nicht überblicken kannst und dass man irgendwie groß träumt und so. Das ist für mich alles so diese Urbanität und Modernität und Internationalität, die Berlin hat, dieses Unfertige, dieses überall sind Fehler, überall ist was kaputt, aber überall ist auch quasi dafür so ein Raum für Neuanfang da. Mhm. Ich glaube, das hat mich irgendwie unterbewusst sehr geprägt. Und deswegen, genau, bin ich Berlinerin hier aufgewachsen und
Bereich denn? Also wie bist du in Berlin aufgewachsen? Du bist jetzt noch super jung, da gab es wahrscheinlich, die Mauer war schon nicht mehr da.
Ich war 2, als die Mauer gefallen ist.
Tatsächlich.
Und war in der Tat da auf dem Rücken meiner Eltern dabei. Und also ich bin in Südwest-Berlin aufgewachsen und ich würde sagen, relativ behütet für das Berlin, was man jetzt so im Kopf haben könnte. Mhm. Ich habe die ganze Partyszene nicht mitbekommen. Ich habe Drogen nie mitbekommen. Ich habe Musik gemacht, als ich klein war. Da gab es eh wenig verrückte Leute. Das waren eher so ein bisschen die Streber wahrscheinlich. Und bin Einzelkind und habe, glaube ich, dadurch relativ viel immer meine Eltern angeguckt. Und die haben beide, kommen beide nicht aus Berlin. Die kommen so aus der Nähe von Hannover und Emden. Und kommen beide eher aus ärmeren Elternhäusern. Mhm. Und die haben immer unfassbar viel gearbeitet. Bei uns wurde morgens, mittags, abends, am Wochenende immer gearbeitet. Und ich habe mich da total eingefügt. Und ich glaube, das ist was ich jetzt erst viel später verstanden habe, was mich total geprägt hat. Mhm. Also dieses Arbeitsethos. Arbeit ist ganz, ganz wichtig. Bei uns hing so ein Poster über dem Küchentisch. Da stand drauf, so ein Poster irgendwie, wer mit Zweifeln ins Rennen geht, am Ende als Verlierer steht.
Wow, krass.
Das habe ich quasi jedes Morgen- und Mittagessen angeguckt. Und dann bin ich in England weiter zur Schule gegangen oder zuerst nach Amerika, dann nach England. Aber unabhängig von meinen Eltern, also mit 15 weg, weil ich da so ein Auslandsjahr gemacht habe und dann im Ausland geblieben bin, habe da so ein internationales Abi gemacht und habe da, glaube ich, unglaublich Blut geleckt an der Internationalität, an anderen Kulturen, an anderen Menschen. Das Amerikanische hat mir total getaugt. Ich wurde früher schon in der Schule, haben ganz viele gesagt, Lea, du bist so amerikanisch, weil ich so ein bisschen eher glücklich und irgendwie positiv und optimistisch eingestellt war. Und in Berlin ist das nicht unbedingt immer so. Und deswegen hat es mich, glaube ich, irgendwie schon sehr bewegt, diese so Can-Do-Attitüde. Dieses erstmal machen, aktiv sein, viel Energie mitbringen, viel rausgehen, viel präsent sein, sich trauen. Und dann war ich in England und dann habe ich in Mannheim studiert, BWL, weil ich nicht genau wusste, was ich eigentlich machen wollte. Ich hatte überlegt Psychologie und meine Eltern haben beide Psychologie und BWL studiert.
Ah.
Und Psychologie war damals ein bisschen einfach, da hast du nicht gut Arbeit gefunden und deswegen war es dann BWL. Und dann muss ich sagen, was hat mich dann wirklich auf einen ganz anderen Weg gebracht? Ich habe während meines Studiums, war ich mit jemandem zusammen, der war an der WAU, mein damaliger Freund. Und ich war an der Uni Mannheim. Und diese WAUler saßen immer am Wochenende da und abends und morgens, so ein bisschen wie meine Eltern, aber haben andere Sachen gemacht und haben gesagt, sie gründen. Und die waren halt, keine Ahnung, 18, 19, 20, 21. Und ich so, was gründet ihr denn? Die so, ja, wissen wir noch nicht. Ich so, okay, aber was gründet ihr denn, wenn ihr nicht wisst, was? Ja, das finden wir halt jetzt raus. Und ich so, okay, wie denn? Wir gucken uns hier die Seiten an und das und was da gegründet wurde und das. Und ich so, was? Und dann, woher kriegt ihr denn das Geld dazu und so? Und das war wie so ein Crashkurs in wirklich, es hat ein Spalt einer Tür geöffnet, wo ich so dachte, krass, wenn das möglich wäre im Leben, dann wäre das wahnsinnig. Mhm. Dann wäre das völlig unabhängig von dem, was ich je gedacht hatte. Und das war auf jeden Fall ein Moment, wo ich so dachte, wow, da kann es ganz anders gehen. Dann habe ich bei BCG angefangen, Olli Samba kennengelernt durch meine WAU-Connection und durch die Leute, bei BCG wieder aufgehört und habe gesagt, ich mache jetzt was für Olli Samba, wusste gar nicht genau was und habe dann da angefangen, Groupon international aufzubauen. Also mein erster Arbeitstag war im Flieger nach Japan mit ihm, da war ich 21 dann. Und habe dann da in Japan CEOs interviewt, die waren Mitte 60 und männlich auf jeden Fall, für Groupon in Japan. Da haben wir dann eine Firma übernommen und dann kam eine Reise, da könnte ich jetzt ewig drüber erzählen, die war aber dann zum Schluss so 3,5 Jahre lang, dass ich durch 11 verschiedene asiatische Länder gereist bin. Also von Japan zu Dubai, nach Indien, nach Singapur, Taiwan, Hongkong, alles Mögliche. Das eine Wahnsinnszeit war und überall Firmen aufgekauft habe. Die Wettbewerber waren von Groupon und dann haben wir die umgewandelt oder halt Groupon gegründet habe in Vietnam oder in Thailand oder so. Und das war wahnsinnig, weil natürlich mit 21, 22, 23, 24 so ein Leben zu führen, also da habe ich wirklich jeden Tag habe ich gedacht, wie bin ich denn hier hingekommen? Habe ich wirklich überall in einem anderen Land aufgewacht zu einer anderen Uhrzeit und gedacht, okay, what happened? Wow. Das war eine unfassbar krasse Reise und es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich einfach gemerkt habe, was passiert, wenn du jungen Menschen vertraust, wenn du so mit so einem Vertrauensvorschuss reingehst, anstatt die erstmal beweisen zu lassen, sondern zu sagen, ich glaube, dass du richtig viel kannst, weil dann bist du so, oh Gott, ja, mal gucken. Und wenn du Nein nicht akzeptierst, sondern einfach sagst, wenn das Sinn macht für mich, dann versuche ich es trotzdem. Und wenn du sagst, ich finde Wege und nicht Probleme, also ich finde Lösungen. Und wenn du ganz viele junge Leute hast, die genauso arbeiten und die keinen Tagesrhythmus mehr kennen und keinen Stopp mehr kennen und einfach denken, wir bauen eine neue Welt auf, so. Es war eine unfassbar krasse Zeit. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass für mich es total wichtig ist, irgendeine Art von Sinn zu haben. Also ich bin überhaupt kein so Billigheimser im Sinne von so Schnäppchenjäger. Und das ist gar nicht jetzt bewertend gemeint, sondern einfach so, ich bin nicht so ein Schnäppchenjäger. Ich sammle nicht Discounts und so. Und das war bei Groupon natürlich, wir haben ja Gutscheine verkauft, das war einfach ein anderes Ding. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich höre auf und ich werde jetzt selber Unternehmerin.
Wie alt warst du da?
So, das war 25 war ich da.
Wow, auch noch super jung.
Ja.
Super jung.
Da bin ich zurück nach Berlin dann. Genau, und da war ich in Asien vorher ja und habe gedacht, okay, wenn ich hier nicht bleiben will, dann sollte ich vielleicht wieder irgendwo anders meinen Bereich aufbauen. Und da ich Berlinerin war, nie gedacht hätte, dass man in dieser wundervollen Stadt arbeiten kann, weil früher gab es hier keine Jobs, außer irgendwie Politik und Pharma, bin ich dann zurück und dann habe ich meinen zukünftigen Mitgründer getroffen, abends in einer Bar wieder getroffen. Wir waren beide mal bei BCG, Praktikanten, in so einem Förderprogramm gewesen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, hey, wir sollten was gründen und so, mit einigen Bier schon hintus. Und dann haben wir uns in der Tat getroffen, irgendwie eine Woche später. Und haben dann in der Tat einen Monat später was gegründet.
Und das war dann
Amorelie? Und das war Amorelie. Genau.
Und also mir gehen jetzt schon ganz, ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf. Du musst jetzt gleich nochmal ganz kurz zu Ende erzählen, wie es dann dazu kam. Weil Amorelie war ja also ein riesen Durchbruch ja auch für dich,
ja,
ne, in der Branche, im Standing als Unternehmerin. Das war ja Wahnsinn. Das hast du ja dann irgendwann auch verkauft. Magst du noch einmal ganz kurz zu Ende erzählen, dass ich dich hier noch nicht so zu rausziehe aus dem Thema, wie du dann jetzt weitergemacht hast, weil du ja dann auch irgendwann für dich gesagt hast, okay, ich bin jetzt, ne, Amorelie ist jetzt groß und jetzt kann ich es verkaufen. So wie ich dich einschätze, war das Baby einfach erwachsen geworden und du hast gesagt, ich muss jetzt wieder was Neues anfangen, weil du gründest ja gerne, oder?
Ich wusste damals, glaube ich, noch nicht, dass es so eine langfristige Identitätsentscheidung ist, Gründerin zu sein. Also ich habe das schon gespürt, ich hatte vorher eine Ahnung, ein Gefühl davon, wie sich das anfühlen würde, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und zum Schluss war es genauso. Ich habe laufend gesagt, das ist der Deckel auf meinen Topf und das ist auch der einzige, der passt. Und vorher hatte keiner richtig gepasst. Ich hatte auch noch nie mich wirklich so zugehörig gefühlt. In meiner Schule nicht, in Deutschland nicht, in den USA nicht, in England nicht, in egal wo ich war, im Internat nicht, in der Uni besser schon, auch nicht ganz. Also es hatte noch nie gepasst und da war es so, hier passt alles. Das ist genau das, was ich kann, wer ich bin, wie ich arbeiten will, wie ich leben will. Das war plötzlich so eine ganze Lebensentscheidung. Und die hat aber auch dazu, oder die hat mit sich gebracht, dass es einfach, kennst du selber, das Unternehmertum unfassbar all in ist. Also es ist einfach mit Haut und Haaren, Tag und Nacht, selbst und ständig, alles. Und das hat bei mir auf jeden Fall natürlich irgendwann auch zu Kosten geführt, im Sinne von, ich hatte zwei kleine Kinder noch bekommen währenddessen, das Unternehmen an ProSiebenSat.1 verkauft, da kamen noch ganz viele Leute hinzu, die was von mir wollen, Gesellschafter mit Bedürfnissen und Anforderungen und so. Mein Mitgründer war rausgegangen, weil er so meinte, für ihn reicht das jetzt. Dann habe ich es alleine weitergeführt und so. Und dann habe ich irgendwann 2018 ja so eine wirkliche Burnout-Erfahrung gehabt. Und deswegen war das Rausgehen, das finale Rausgehen bei Amorelie nicht unbedingt nur, es reicht jetzt, sondern schon auch, ich kann auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn ich nicht so erschöpft gewesen wäre, ob ich es noch länger gemacht hätte, vielleicht. Es hat sich auch gut angefühlt irgendwie, so einen Abschluss dann zu finden, weil ich immer wusste, dass dieses erste Unternehmen wird so mein Lernunternehmen werden. Ich wusste irgendwie, das wird nicht das Unternehmen, was ich meinen Kindern vererbe. So. Damals noch auch aufgrund des Themas, weil ich so dachte, ich würde meinen Kindern jetzt kein Sextoy-Imperium vererben. Heute will ich das total machen, weil es das Schönste ist, was man tun kann. Und ganz wichtig, aber damals war ich noch nicht so weit, noch nicht so offen und liberal. Und deswegen war das damals so ein Lernunternehmen, würde ich sagen. Und uns war immer klar, wir wollen damit lernen. Das heißt, wenn wir früher verkaufen, ist es toll, weil wir lernen, wie das ist, im Konzern zu sein. Und wenn dann einer rausgehen will, ist es okay, weil wir lernen, wie es ist, dann alleine das Unternehmen zu führen und so. Und dann bin ich da 2019 raus und hatte echt erstmal ein bisschen selber aufzuholen. Also es war einfach, seitdem ich angefangen hatte zu arbeiten mit irgendwie 21, war das so ein Ritt und so eine Schnelligkeit und so viele Länder, wirklich, also Länder, Zeitzonen, Intensität, Stunden, Kinder kriegen, nachts wach, dann feiern bis zum Umfallen, weil das hat auch zu der Kultur gehört und so. Also es war unglaublich. Krass. Ich hatte wirklich das Gefühl, meine Seele muss jetzt erstmal nachkommen. Und ich hatte gedacht, ich mache ein Jahr. Und habe in dem einen Jahr gedacht, ich mache einfach alle Erlebnisse, auf die ich Lust habe. So, Year of Yes hieß es. Oder Yes to All. Also ich habe alle zu allem Ja gesagt.
Das Jahr, nachdem du verkauft hast.
Ja, genau. Und es sind dann mehr oder weniger fast 2, 3 geworden.
Wow.
Je nachdem, welche Phasen man da so reinzählt. Aber es ist wesentlich länger geworden, weil die Seele noch viel länger nachkommen musste, als ich das gedacht hatte. Es war einfach, wenn man dann so ein bisschen die Tür aufmacht, und da sprichst du ja auch viel, ja, so zu Persönlichkeitsentwicklung und zu ankommen und reflektieren und mal das alles aufnehmen und lernen und ein bisschen strukturierter und überlegter wieder nach vorne zu gehen, dann hört das nicht mehr auf. Das kannst du nicht mehr, wenn du die Box einmal aufgemacht hast, die kannst du nicht mehr zumachen. Und ich hatte vorher gedacht, ich mache die Box einmal auf, ein Jahr lang, gucke ich mir das alles an und lerne viel über mich und entscheide mich für neue Strategien. Ich hatte bei Amorelie auch wirklich einfach Grenzen kennengelernt an mir selbst und in mir und auch in meiner Wirksamkeit. Da waren einfach Grenzen. Und da dachte ich, okay, da brauche ich wieder neue Werkzeuge. Ich muss was Neues dazulernen, dass ich das nächstes Mal, dass ich die Grenze überwinden kann nächstes Mal. Dass es dann keine Grenze, sondern nur noch ein Hindernis ist und da kann ich drüber springen. Aber damals konnte ich es noch nicht. Und dann ist es einfach, ja, dann fängst du damit an und lernst das und lernst das und dann findest du es spannend und dann machst du da noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und irgendwann ist es so ein ganzer Veränderungsprozess, der gar nicht mehr aufhört. Und ich habe irgendwie im ersten, zweiten Jahr immer gesagt, auch zu meiner, ich habe meinen jetzigen Partner relativ früh kennengelernt nach meiner Trennung und ich war noch gar nicht bereit. Das habe ich auch.
Nach der Trennung
von
Vater.
Von dem Vater meiner 2 Kinder. Das kam nämlich danach. Genau, das kam nach der Amorelie-Trennung. Kam diese Trennung. Die hatte ich auch schon eine Weile gefühlt.
Darf ich einmal zwischenfragen? Glaubst du denn, dass dein Körper dir auch ganz klar hier Signale gesetzt hat und gesagt hat, bis hier und nicht weiter? Weil tatsächlich, also ich hatte ja schon 2 Burnouts und bei mir gab es ja auch keine Grenzen bei der Arbeit. Also ich habe mich wirklich kaputt gemacht für die Arbeit, weil ich mir auch immer selber gesagt habe, es macht alles so viel Spaß und da ist so viel Potenzial und das ist ja alles so toll.
Ja.
Und dann irgendwann sagt der Körper dir aber auch, stopp, bis hier nicht weiter. Hast du es empfunden, dass auch dein Körper dir hier ganz klar signalisiert hat, hey, du kannst hier nicht mehr strahlen, du bist fertig, du bist irgendwie auch nicht so ganz 100%ig glücklich, weil wenn du sagst, du hast dich von Amorelie getrennt, danach hast du dich von dem Vater deiner Kinder getrennt. Also das ist ja ein Zusammenkommen, was ja auch extrem ist. Also
total.
Was ja auch wahnsinnig an den ganzen Ressourcen zehrt.
Total. Man muss aber sagen, dass diese Trennungen alles erst nach dem Burnout kamen. Zuerst kam das Burnout und ich glaube, es ist genau wie du sagst. Also in diesem Jahr 2018 war mein Mitgründer damals, der Sebastian Pollock, im Januar gegangen. Und im selben Januar hatten wir eine relativ schwierige Situation, sowohl geschäftlich als auch mit Mitarbeitern, kulturell. Da hatten wir eine echt taffe Phase. Und die hatte ich schon alleine dann zu meistern. Mhm. Obwohl wir sie quasi beide beeinflusst haben, sozusagen. Mhm. Man kann auch sagen, verschuldet. Aber wir haben natürlich beide irgendwie dann Dinge unterlassen, die wir hätten machen müssen, um das Unternehmen auf andere Füße zu stellen. Und dann hatte ich das aber alles alleine dann plötzlich vor der Brust. Und meine Tochter ist im November 2017 geboren. Mhm. Das heißt, die war 3 Monate alt. Und mein kleiner Sohn war 2 Jahre, also wow. Mini. Und dann hast du ein Unternehmen mit irgendwie 150 Leuten und einen Gesellschafter, der ProSiebenSat.1 ist, die dann bestimmte Vorstellungen haben. Und dann hast du plötzlich kulturell nach 5 Jahren Erfolg und so einer erfolgsverwöhnten Kultur plötzlich schwierigere Zeiten, mhm, und dann aber auch kulturell keine Basis, also keine Leute, die damit umgehen wussten, mhm, weil das halt ganz neu war. Und das war halt dann alles viel zu viel. Mhm. Und auch sicherlich mein Führungsstil war einer, der, glaube ich, ich führe sehr viel durch so Inspiration und Motivation und natürlich Ziele setzen und viel Kraft und Energie, aber auch ganz viel selber machen. Mhm. Ich habe das da noch nicht so gelernt gehabt, wie kriege ich es wirklich hin, dass ich andere in die Verantwortung bringe, sondern es war schon viel noch ich selber im, mhm, entweder Mikromanagement oder antreiben oder kontrollieren oder dann sagen, ist Mist, ich mach's doch noch oder so. Und all das hat einfach zu so einer Situation geführt, die nicht mehr zu halten war. Und da war es in der Tat so, dass ich zuerst so ein paar Symptome gemerkt habe und irgendwann wirklich, und das ging so über ein halbes Jahr schleichend. Und ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt im Nachhinein, dass mein Körper hat quasi einen Hebel nach dem nächsten gezogen. Weißt du, wenn du auf den nicht hörst, mhm, dann muss ich den halt noch ziehen. Wenn du auf, mhm, die beiden auch nicht hörst, dann ziehe ich den dritten noch und dann noch den und dann noch den und dann noch den. Da habe ich immer noch nicht gehört, weil ich immer noch mir eingeredet habe, irgendwas ist komisch, mhm, aber kriege ich schon alles irgendwie hin. Und dann hat der Körper zum Schluss den letzten Hebel gezogen, den ich nicht mehr ignorieren konnte. Und das ist das dauerhafte Weinen. Ich musste, mhm, immer wieder anfangen, mhm, zu weinen. Mitten in Meetings, mitten in Vorstandspräsentationen, mitten in Präsentationen vom Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1. Und das ist echt schwer zu
ignorieren.
Ja, und zu verstehen. Also ich habe es trotzdem eine Weile geschafft. Ja. Aber das ist wirklich ganz, mhm, ganz schwierig. Du musst laufen, so tun, als ob du dringend auf Toilette musst. Und so. Und ich glaube, diese Trauer, dadurch, dass ich ein Mensch bin, der generell schon sehr glücklich ist, mhm, ist das ein Hebel, der den merke ich auf jeden Fall.
Ja, dein Körper hat dir ja quasi deine Identität, ja, das Glücklichsein, ja, die Ausstrahlung, das, na, voll, so fröhlich sein, ja, genommen. Und wenn man ja dann so eine Identität genommen bekommt, ist es ja viel schlimmer als Schmerzen, voll, im Endeffekt. Ne?
Voll.
Also viel krasser, so plötzlich, so bin ich ein ganz anderer Mensch und kann nicht mehr die Lea Sophie sein, die ich eigentlich sein möchte. Also hat dein Körper da ja echt lange gesucht, einen Weg zu finden, dir zu sagen, so Lea, bis hier und nicht weiter, oder?
Ja, total. Aber dann muss ich sagen, bin ich schon auch jemand, wenn ich dann das Ding war, ich habe wirklich auch in der Phase mit vielen drüber gesprochen, also in meinem engsten Umfeld, und habe wirklich gesagt, so hey, da ist irgendwas, wirklich bei mir ist irgendwas schief, so irgendwas passt nicht. Mhm. Aber es kam halt keiner auf Burnout, weil ich halt immer, krass, noch so war, ne? Immer noch, ich war halt pünktlich da, wieder weg und habe gearbeitet und war irgendwie auch noch energetisch und so. Und mit Burnout verbindet man irgendwie, glaube ich, andere, ja, Szenarien im Kopf. Und als dann die erste Person, und das war unsere damalige Coach, die ich geholt hatte, um diesen Übergang, mhm, von 2 Gründern auf einen zu schaffen, als die dann meinte, Mensch, das hört sich einfach ganz stark nach Burnout an und geh mal und sprich mal mit einer Person, und die meinte, das ist ein Burnout und du hast jetzt folgende Möglichkeiten, da habe ich dann auch sofort reagiert. Mhm. Also es ist schon so, dass ich überhaupt nicht quasi mich selber leiden sehen will, mhm, oder mich selber bestrafen wollte oder das nicht wahrhaben wollte. Es war eher eine völlige Unwissenheit. Mhm. Wirklich ein, ich habe das überhaupt nicht verbunden gekriegt. Burnout und mich.
Das
gar nicht. Ja. Also, mhm, und mein Umfeld halt auch nicht. Und dadurch wusste ich auch nicht, wo ich angreifen kann. Mhm. Hätte mir vorher mal jemand was gesagt, hätte ich auch gesagt, na gut, dann gucke ich mir das mal an. Ja, Hauptsache ich kriege irgendwie Hilfe, das ist ja grausam. Weil ich habe ja auch Unfälle gebaut, ich habe Namen vergessen von Menschen, die ich mein Leben lang kannte. Also wirklich so, mhm, echt Dinge, wo man echt überlegt und denkt, das ist wirklich ungewöhnlich. Und auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich einfach aus einem wirklich so Rennpferd auf der Strecke komplett gestoppt wurde und richtig im Stall stand irgendwie und überlegt habe, warum eigentlich und was ist mir eigentlich wichtig und was hat sich vielleicht verändert und was habe ich gar nicht mitbekommen, was sich verändert hat. Und dann da für mich ganz andere Entscheidungen getroffen habe. Und das eine war Amorelie, das andere war dann danach die Trennung, die, weil das Ding ist, wenn du so rennst die ganze Zeit, du kannst ja gar nicht sozusagen introspektiv arbeiten. Du kannst nicht die ganze Zeit nach innen und nach außen gucken, sondern wenn du immer nur nach außen guckst und schaust, dass es für alle irgendwie gut ist und dass du noch das nächste Ziel erreichst und dann auch noch Kinder und auch noch das, dann hast du da einfach keine Kapazität für. Und die war dann plötzlich da. Und ich würde jetzt heute im Nachhinein sagen, es war die beste Erfahrung meines Lebens, weil sie meinen kompletten Lebensweg verändert hat, alles. Mhm. Also ich bin heute ein ganz anderer Mensch als vor der Burnout-Erfahrung. Mhm. Und zwar allumfassend anders. Mhm. Ich treffe komplett andere Entscheidungen für und gegen ganz andere Typen von Menschen auch, für und gegen ganz andere Typen von Projekten, für und gegen ganz andere Definitionen von Erfolg. Also es hat sich alles verändert. Aber ich muss schon auch sagen, dass als ich drin war, ich unglaubliche Angst hatte. Weil ich nämlich nicht wusste, ob ich da wieder rauskomme. Und ich so dachte, oh Gott.
Ja.
Ich wusste gar nicht, wie unbeschwert das Leben sein kann und wie gut ich es hatte. Und wie schrecklich es ist, sich anders zu fühlen. Also da hatte ich ganz, ganz dolle Angst.
War bei mir genau so. Und ich glaube, rückblickend habe ich das sehr, sehr ähnlich wie du, dass ich auch sehr dankbar bin für diese Burnout-Erfahrung und dieses tiefe Tal, durch das man geht. Also ich habe auch enorm viel geweint. Ich hatte richtig schlimme Panikattacken. Ich war richtig, also ich habe mich gar nicht mehr selber wiedererkannt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es so wichtig ist, rückblickend zu sagen, es ist eine so krass wichtige Erfahrung, weil wer weiß, ob man sich so verändert hat. Also du scheinst ja jetzt auch heute einen komplett neuen Weg für dich gefunden zu haben. Vielleicht können wir da gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Aber was ich, glaube ich, nochmal ganz, ganz, ganz spannend finde zu erfahren, wenn man jetzt deine Geschichte hört, kann man natürlich viel besser verstehen, warum du bist, wie du bist. Also deine Eltern haben dich ja so maßgeblich geprägt in deinem, wir arbeiten, ne? Wir arbeiten immer 24/7 und du musst quasi, du überlebst nur, wenn du arbeitest. Mhm. Ne? Und das hat dich ja enorm stark geprägt. Das war bei mir auch sehr, sehr ähnlich. Ich bin auch in so einem Elternhaus aufgewachsen, wo man auch immer nur gearbeitet hat. Und
man muss sagen, meine Eltern haben den Aufstieg wirklich geschafft. Mhm, ne? Das war auch krass, weil ich ja gesehen habe, wozu das führen kann. Also auch noch so zu sehen, die Arbeit resultiert auch in was. Und so, das ist schon einfach ein ganz krasser Antrieb. Ja.
Und glaubst du denn, dass es trotzdem auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist? Also hast du oft darüber nachgedacht, wie konnte ich mich so in so ein krasses Burnout reintreiben, ohne irgendwo Rücksicht auf meine Gesundheit, mein Wellbeing zu nehmen?
Total. Ich finde es super schön, dass so viele Menschen jetzt Therapie machen und Coaching machen und sich Hilfe holen. Was ich schade finde, ist, dass es manchmal dazu führt, dass die Eltern für alles verantwortlich gemacht werden.
Ja.
Und das bin ich gar nicht. Ich übernehme die komplette Verantwortung für mein Leben. Und ich glaube auch, dass ich habe letztens irgendwie so ein Video gesehen, das fand ich ganz spannend. Apropos, wir haben vorhin ja im Vorgespräch kurz erzählt, dass wir manchmal so auf diesen Instagram-Snippets hängen bleiben, weil die einfach gut geschnitten sind.
Ja.
Da war also wieder so ein Instagram-Snippet und da ging es darum, dass quasi eigentlich in jeder guten Geschichte sozusagen gibt es ja den Held und den Täter und der Täter ist böse und so weiter. Und das Verrückte ist aber, dass die beide, Held und Täter, hatten immer meistens eine ganz schwere Kindheit und irgendwelche riesigen Hürden und Herausforderungen, die sie nehmen mussten und die sie schaffen mussten. Und das Einzige, was unterscheidet, ob du sozusagen Villain oder Hero geworden bist, also ob du Täter und Monster oder quasi Opfer. Der Held der Geschichte geworden bist, ist, wie du damit umgehst. wie du damit umgegangen bist. Ob du denkst, ich wurde geschlagen und deswegen schlage ich, oder ich wurde geschlagen und deswegen gucke ich, dass nie wieder irgendjemand geschlagen wird. Jetzt mal pathetisch in dieser Filmwelt gesprochen. Ja. Und da glaube ich total dran. Deswegen finde ich, es hat zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, es hat mir unglaublich gegeben, Arbeit lohnt sich, Arbeit gibt dir einen Sinn, Arbeit hält dich jung, Arbeit macht dich kreativ, Arbeit lehrt dich viel, Arbeit gibt dir soziale Kontakte und Freunde und Familie und alles Mögliche. Und es führt dazu, dass du ein besseres Leben führen kannst. Und auf der anderen Seite hat es einen hohen Preis und das Überarbeiten auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe schon, dadurch, dass meine Eltern das so erfolgreich geschafft haben, von so wenig so viel zu machen, hatte ich das Gefühl, ich muss von meinem guten Elternhaus, in dem ich dann groß geworden bin, noch viel mehr machen. Also ich muss das Multiple, was die geschafft haben, muss ich erhöhen.
Ja.
Nicht nur das Volumen, was sie geschafft haben, sondern ich muss nur x-mal mehr schaffen. Das habe ich mir irgendwie so mitgenommen, ohne dass ich es aktiv wusste. Und das führt auf jeden Fall zu einem wahnsinnigen Anspruch, der auch schön ist irgendwie. An sich selbst, ans Leben, an andere, wenn man auch ein tolles Leben hat. Und gleichzeitig halt einer absoluten Gefahr, es reicht jetzt. Jetzt ist es gut. Jetzt kann man es mal genießen.
Ja,
jetzt ist es einfach schön, so wie es ist. Jetzt macht man eine Pause.
Ja.
Ich habe auch in allen Semesterferien immer gearbeitet.
Ja.
Ich bin nie durch Südamerika gereist.
Ja.
Nie. Sondern ich habe immer ein Praktikum gemacht.
Und das ist ja eigentlich das Wichtige, ne, worauf ich mich ja auch versuche, mehr und mehr zu besinnen. Einfach das, was ich alles aufgebaut habe in meinem Leben, auch irgendwo zu wertschätzen und zu genießen. Also irgendwann in die Ruhe zu kommen, zu sagen, zurückzublicken und zu sagen, ey, guck mal, wie krass das ist, was du in deinem Leben alles schon gemacht hast, was du alles, ne, erreicht hast und wo du immer hin wolltest und wo du heute bist. Und ich glaube, das ist halt etwas, was in der heutigen Gesellschaft, die so schnell ist und wo es halt so viel um wer hat was, wer ist noch besser, wer ist noch schneller, wer ist noch größer, einfach so unfassbar schwierig ist. Also auch eine Thematik, wo ich mich jetzt bei uns, bei Jack's Beautyline, so wahnsinnig viel mit beschäftige, so nimmt man Investoren mit rein oder nicht? Brauchst du wirklich diesen wahnsinnig schnellen Wachstum oder bist du nicht total happy mit dem, wie es ist, dass ich so selbstbestimmt alles entscheiden kann, wie ich möchte, ob wir spenden, ob wir Mitarbeiter auf eine Reise einladen, also ich finde, das ist so wichtig und ich glaube halt, dass das für mich jetzt auch rückblickend, ich wollte immer riesengroß und immer noch mehr und noch mehr, immer mehr, je älter ich werde, zu dem Punkt komme, dass ich sage, es ist gut so, wie es ist. Oder na, es ist auch total schön, einfach so stolz darauf sein zu können, dass wir das alles gerade schaffen, ohne noch diesen, guck mal, wir sind, ne, müssen jetzt eigentlich noch mehr machen. Und wir müssten jetzt eigentlich, guck mal, wenn wir jetzt einen Investor mit reinnehmen, dann könnten wir doch noch viel, viel mehr. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem ich auch empfinde, dass du ja, finde ich, jetzt auch so mit deinem neuen Business, 10 More In, Coaching, Führungscoachings, wo ich halt so bewundere, dass du eigentlich von diesem so, boah, was Riesengroßes machen, ne, so zu dem etwas so, ne, so mit einer überschaubaren Menge an Menschen, mit einem überschaubaren Budget und Invest. Also ich finde, das ist eine extrem krasse Entwicklung von Amorelie zu dem, was du jetzt machst.
Vor allen Dingen nicht nur Amorelie, sondern der ganzen Rocket-Internet-Szene, wo ich ja vorher komplett drin war. Ja. Ist das jetzt komplett was anderes und es wird auch nicht, sag ich mal, aus der früheren Szene nicht positiv bewertet. Da wird positiv bewertet, je mehr Geld du eingesammelt hast.
Ja.
Und je höher die Unternehmensbewertung ist. Und mein Unternehmen hat ja noch nicht mal eine Unternehmensbewertung, weil es unser eigenes ist.
Ja, genau.
Und also deswegen, klar, können wir dem eine Unternehmensbewertung geben, das tun wir auch, aber sozusagen, es gibt keine externe validierte. Ne? Und das ist für mich, muss ich sagen, immer noch schwer. Ja. Also ich knabber da immer noch dran, mir selber immer wieder zuzusprechen, dass der Wert von mir als Person nicht an der Bewertung meines Unternehmens hängt und auch nicht daran, wie viele hunderte Millionen an Geld ich eingesammelt habe. Aber es ist nicht leicht. Ich habe das bisher nur geschafft und ich kann auch nicht sagen, ob ich es wirklich langfristig schaffe. Also es kann sein, dass ich hier in 3 Jahren sitze und sage, ich habe jetzt so viel Geld geraced und ich habe das und das Unternehmen und wir expandieren in alle Länder, die es gibt auf der Welt. Es kann sein, weil es hat immer noch einen wahnsinnigen Druck. So, es hat noch so dieses ganze so Magie und alles, was sich damit verbindet, dass man dann offiziell erfolgreich ist und bla. Und wenn du es nur 2-mal geschafft hast, dann ist es noch nicht, sondern musst 3, 4, 5-mal schaffen und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe mich so überlistet, dass ich dieses Thema von Female Leadership, also mehr Frauen in Führung, habe ich schon seitdem ich arbeite. Weil ich das von außen immer aufgedrückt bekommen habe im Sinne von so Projektion, ja. Du bist eine Frau mit ganz vielen Männern. Bei Groupon hatten wir 80 Leute, die Länder geleitet haben. Und ich habe ja eine ganze Region, ganz Asien, mit 11 Ländern geleitet. Und ich war unter diesen 80, wo wir uns immer alle Länder getroffen haben, die einzige Frau in Chicago.
Wahnsinn.
Und es ist mir nicht aufgefallen, dass das so ist. Also es ist mir wirklich nicht aufgefallen.
Nicht aufgefallen.
Mir ist es danach aufgefallen, als ich dann von der Presse oder von irgendjemandem angesprochen wurde darauf. Dann habe ich so gedacht, ja, stimmt. Aber es war so normal in meinem Umfeld, dass ich immer die einzige Frau war, dass ich ja gar nicht groß drüber nachgedacht habe, dass das so ist. Und dann bei Amroli natürlich wurde ich ganz viel darauf angesprochen, weil wir ja ein Mixed-Gründerteam waren. Wir hatten mehr Frauen in Führungspositionen als Männer. So, da wurde ich ganz viel darauf angesprochen. Und es war immer so ein Thema, wo ich so dachte, mir ist es wichtig und gleichzeitig, oh, weißt du, ich habe es nicht geschafft, weil ich eine Frau bin. Ich bin zufällig eine Frau. Ich hatte alle Chancen, die alle anderen auch haben. Eigentlich ist es gar nicht so schwer und so weiter und so fort. Und diese ganzen Themen, die guckt man sich ja ehrlich erst später dann an und denkt, naja, da war es doch anders. Und da hätten andere doch eine andere Chance gehabt. Und da hast du doch ziemlich kämpfen müssen und so. Aber es ist halt bisher immer ganz gut gelaufen. Und ich habe mich dementsprechend überlistet, dass ich habe dann Konferenzen gemacht für Frauenführung und Workshops gegeben, Female Leadership Workshops und war ein Podcast mit dem Thema und so. Aber immer nur als Hobby, als Engagement, als jetzt ehrenamtliches Engagement quasi. Und dann habe ich irgendwann kam dann der wirklich der Dreh- und Angelpunkt und das war letztes Jahr im Februar bei dem Foto, was entstanden ist, bei dem CEO-Lunch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, wo, sag ich mal, unsere ganze Wirtschaftselite und das Zentrum der deutschen Wirtschaftsmacht an einem Tisch saß und da war keine einzige Frau. Und ja, es war vielleicht eine auf Toilette und eine war eingeladen und ist nicht gekommen. Aber de facto war einfach gar keine einzige Frau da. Und das Bild war im Februar 2022. Da hatte ich schon 2 Kinder. Meine Tochter ist gar nicht mehr so klein. Und das habe ich mir angeguckt. Es hat mich so ins Mark getroffen, weil ich vorher so dachte, mein Gott, ja, die Berliner Mitte-Szene, Berliner Mitte-Szene, die redet doch dauerhaft davon. Wir können es ja alle nicht mehr hören. Es kommt uns aus den Ohren raus, sowohl den Frauen als auch den Männern. Wir wollen da gar nicht mehr drüber reden, über das ganze Gendern und Gendersternchen und wie eigentlich und bla. Und das interessiert uns. Ach mein Gott, können wir mal über was anderes reden? Selbst wir sagen das ja selber, weil es einfach so dauerhaft präsent ist. Und dann habe ich so gedacht, und das ist die Realität. Das eine ist, was wir als Bubble für ein Gefühl haben. Ja. Und ja, das ist nervt, dass wir da so laut gerade sein müssen und nichts passiert und so. Aber das andere ist, das ist die Realität. Und wenn du dir jetzt gerade den DAX 40 anguckst, die wertvollsten Unternehmen, die wir in Deutschland haben, also alle, die die börsennotiert im DAX 40 halt sind, dann sind das 39 Männer und eine Frau, die diese Unternehmen führen. Es sind eine einzige weibliche CEO, haben wir eine einzige, 39 männliche CEOs. Und keiner von uns findet das so komisch irgendwie. Und das hat mich richtig, und dann ist dieses Foto also entstanden und ich habe so gedacht, mir reicht's. Ich wurde so richtig sauer. Ich habe gedacht, mir reicht's. Es nervt mich so sehr. Es muss doch irgendwas geben, was man selber tun kann. Verdammte Axt. Also es kann ja wohl nicht sein, dass wir immer aus Systemen dann schimpfen und so. Und ich mag, wie gesagt, diese Verantwortung nicht. Ja, meine Eltern waren es, das System war es und so. Nee, ich bin's. Ich kann alles machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, ich gründe immer noch mein Riesenbillionen-Business. Das wird mein Standbein. Und mein Spielbein ist 10more N. Ich gründe einfach so nebenher als Herzensprojekt 10more N. Aber ich mache irgendwann immer noch mein Billionen-Business. Und dann haben wir angefangen mit der Idee quasi so. Also mit dem, so haben wir es aufgesetzt, dass ich halt immer gesagt habe, okay, es wird mein Spielbein, ist super wichtig und da soll es eine Firma geben, aber ich mache die nicht für immer operativ. Erstmal so die ersten Jahre halt. Und dann habe ich angefangen und jetzt gibt es uns seit April 2022 und ich muss wirklich sagen, ist Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie unfassbar gerne zur Arbeit gehe. Jedes Mal, wenn ich andere Sachen mache, ärgere ich mich eigentlich, dass ich nicht gerade im Büro sitze und an Tim Morton arbeite. Es erfüllt mich so sehr. Ich glaube da so unglaublich doll dran. Es macht mich so stolz und so froh zu sehen, was aus diesen Frauen dann wird. Und unabhängig davon, dass wir sind das nicht sozusagen, das ist nicht nur auf unseren Mist gewachsen. Die sind unabhängig von uns toll. Aber es ist so schön, da unterstützen zu können. Mhm. Auch dieses Netzwerk, was sich dann da gebildet hat, dass die miteinander dann sich unterstützen und so weiter. Das ist so kraftvoll. Und ja, es ist um alles kleiner, als ich von außen gedacht hätte, das sollte meine nächste Gründung sein. Mhm. Als ich von mir erwartet hätte, was ich gründen hätte sollen. Das ist viel kleiner. Es ist halt organisch aufgebaut, aus dem eigenen Cashflow und so. Du kennst es, ja? Mhm. Man hat es selber in der Hand, aber ich kann jede Entscheidung treffen, ich kann jede revidieren, ich stehe hinter jeder Entscheidung 100.000%. Und ich denke mir so, ich habe doch Zeit. Ich bin jetzt 36. Ich habe Zeit.
Du hast Zeit.
Für mich ist das ein Lebensthema. Also ich gucke mir da lange Linien an und lange Blickwinkel. Und es ist gar nicht, dass ich das in x Jahren verkaufen möchte.
Ja.
Sondern so, das wird es noch in 50 und 100 Jahren geben. Mhm. Und den Druck daraus zu nehmen, ist unfassbar toll. Und sich das so erlauben zu dürfen, was zu machen, was sich warm anfühlt. Mhm. Das war für mich halt ein großer Kampf. Also von so kaltem Wasser ins warme Wasser, da dachte ich immer, das darf man nicht. Also man darf nur im kalten Wasser schwimmen üben. Mhm. Und das ist nichts wert dann sozusagen. Es ist weniger wert, wenn es einfach ist und wenn es einem zufällt und wenn es das Herzensprojekt ist. Es ist weniger wert, als wenn es richtig schwer ist.
Aber das sind natürlich auch ganz massiv deine Glaubenssätze.
Ja, voll.
Weil
komplett.
Ich kann dir ja nur mal widerspiegeln, wie es von meiner Seite aussieht. Ich finde halt, dass du durch das, was du gerade machst, viel mehr strahlst. Also ich empfinde, dass das, was du jetzt gerade machst, einen wesentlich höheren Purpose und Impact auf unsere Gesellschaft hat, als dass du irgendeine riesengroße, milliardenschwere Company führst. Weil das ist, glaube ich, das, warum es ja auch unter anderem den Glowcast gibt, dass ich halt Menschen interviewen möchte zu, wie bist du da hingekommen? Und das war ja auch wirklich ein innigster Wunsch, dass du kommst, dass wir genau darüber sprechen, weil ich empfinde, dass du eine so krasse Entwicklung mitgemacht hast. Also ich empfinde, wenn ich dich jetzt sehe und das, was du jetzt auch machst mit Verena zusammen, den Fast and Curious Podcast und Ten More In und ich meine, du machst ja auch noch einiges anderes, ja, und da gibt's so viele Dinge, auf die du so stolz sein kannst. Und ich empfinde halt, dass das, was du jetzt gerade machst, ist halt so genau das, was zu dir passt.
Ist so.
Also ich sehe auch gerade, und ich höre jetzt auch nochmal speziell, wo wir uns gerade unterhalten, dein Weg war ja dein Weg zu deinem eigentlichen Glück. Also das, ne, wer weiß, da wird vielleicht nochmal irgendwas Größeres kommen. Aber ich empfinde halt, dass auch eben das so wichtig ist, zu erkennen, was deine eigentliche Stärke ist. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, warum ich ja überhaupt auch mit, oder die Thematik auch von dieser Folge soll ja auch sein, wie schafft man so selbstbewusst und so mit so einer krassen Power so ein Ding aufzubauen, was auch so männerdominiert ist. Weil das hat mich immer schon in deinen ganzen Erzählungen so krass fasziniert, weil ich habe selber, als ich jung gegründet habe, immer unter Männern gestruggelt, weil ich immer gedacht habe, ich werde so als so ein kleines blondes Mädel abgewertet und habe mich oft so ja größer machen müssen, als ich bin und habe mich damit überhaupt nicht wohlgefühlt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du nur 21 Jahre alt warst, ja, und ich meine, du siehst ja jetzt noch aus wie 21, Lea. Ich weiß nicht, wie du damals aussahst. Aber kannst du einmal so ganz kurz uns erzählen, wie hast du es geschafft, so ein krasses Selbstbewusstsein zu haben, dass du sagst, du baust bist bei Groupon unter so vielen Männern die Frau, die dann halt so viele Menschen leitet und führt und so eine Vision hat für sich. Wie bist du morgens aufgestanden? Was hast du dir selber gesagt, als du in den Spiegel geguckt hast?
Das ist wirklich so. Und ehrlicherweise, der Teil ist mir auch noch total wichtig, auch heute. Weil ich mache ja zum Beispiel, habe ich dann diese ganze Größe und dieses Massive und so, bin ich ja jetzt Senior Advisor bei KKR geworden. Was echt lustig ist, weil die meisten Senior Advisor sind auf jeden Fall weit more senior, als ich das bin von ihrem Alter. Und da sind auch noch auf jeden Fall wesentlich mehr Männer. Ne? Und das ist irgendwie einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Da bist du also komplett in der eher männlich dominierten Geld ist Macht und so weiter Szene, wo einfach du die größeren Deals machen kannst mit mehr Kapital und so weiter. Und in diesen ganzen Settings und da auch wieder und quasi seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, erlebe ich das, ist es in der Tat so, dass ich irgendwas anders machen muss als andere. Also es wird mir zumindest von außen immer wieder gespiegelt. Und ich glaube, dass ein Teil ist sicherlich ein inhaltlicher Teil. Welche Inhalte bringst du ein? Wie denkst du über Dinge nach? Schaffst du es, dass andere Menschen anders über Dinge nachdenken? Schaffst du es, so einen Perspektivwechsel hinzukriegen? Schaffst du es, so zu kommunizieren, dass du Menschen packst? Egal welches Geschlechts oder welchen Alters. Legst du den Finger in die Wunde? Schaffst du es, schwere Dinge auszusprechen, die sich sonst keiner auszusprechen traut? Aber auf eine Art und Weise, dass trotzdem alle mitgehen können. Also ich glaube, es gibt einen großen Teil, den ich inhaltlich anders mache als andere. Und jetzt, wenn man dieses Frauenthema mal nimmt.
Aber woher kannst du das? Weil das ist ja genau die Thematik, warum ich denke, dass so wenige Frauen in der Führung sind, sie trauen sich nicht.
Genau, also, das ist, glaube ich, aber wirklich so wie quasi denkst du über Dinge nach, wie funktioniert dein Gehirn, ist, glaube ich, was sozusagen einfach individuell anders ist und auch durch deine Prägung und einfach das, was du liest und so weiter, ganz doll beeinflusst ist. Und dann gibt es aber wirklich diesen Teil von sozusagen, und wie bringe ich jetzt das, was ich kann, mit der Welt zusammen, in der ich bin? Und unter anderem einem stark männlich geprägten Kontext. Und ich glaube, oder ich habe bisher erfahren, auch in unserer Akademie, dass wir Frauen wesentlich öfter noch stärkere Selbstzweifel haben, der unproduktiven Art, als es viele Männer haben.
Absolut.
Das kommt sicherlich durch weniger Vorbilder, weniger Chancen, die wir beruflich hatten. Wir mussten mehr miteinander kämpfen, da war mehr Ellenbogen am Anfang und so weiter. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Aber ich finde immer so, das eine ist, die ganze Historie anzugucken und die sozusagen ist zu verstehen. Und für mich ist es immer so verstehen und dann auch abhaken, weiter. Und dann ist immer die Frage, wie ändern wir es jetzt? Und ich habe mal in einem Kontext gehört, okay, lass mal daran arbeiten an so einer CEO-Presence. Also an einer CEO-Präsenz, an der Präsenz eines CEOs, an der Präsenz einer Person, die eine Autorität ausstrahlt. Ich finde es immer schön, wenn es eine natürliche Autorität ist und nicht eine gekaufte. Ja. Also wenn du die in einem anderen Kontext treffen würdest, dann würde sie auch eine Autorität ausstrahlen und nicht nur, weil sie in der Hierarchie auf diese Position gesetzt wurde. Und ich glaube schon, dass es einen Teil gibt an dieser CEO-Präsenz, wo wir Frauen uns selber was nehmen, weil wir wahnsinnig gerne noch gemocht werden wollen, dadurch viel mehr lächeln, viel mehr schief reden, viel netter sind, Sachen anders formulieren, eine höhere Stimme an den Tag legen, weil wir das Gefühl haben, dass die vielleicht sympathischer angenommen wird, weil wir uns noch nicht so sicher fühlen, dass wir irgendwie schwere Themen auch auf den Tisch bringen können. Also ich habe das Gefühl, und was ich gelernt habe, ist, es ist kein Entweder-Oder. Es ist überhaupt kein Entweder-Oder. Es ist ganz oft so, dass ich lieber Respekt habe, als gemocht werden. Ich habe lieber, dass Leute sagen, die respektiere ich wirklich. Ich höre der zu, ich schätze ihre Arbeit, ich finde die Gedanken gut. Als dass sie sagen, die mag ich richtig gerne, die ist so eine Süße. Also finde ich auch schön. Ich möchte auch gemocht werden, ich finde das auch schön. Aber ich versuche wahrscheinlich eher für Respekt erstmal zu gehen. Und da versuche ich mit einem krassen Selbstverständnis reinzugehen. Also ich versuche mir selber laufend zu sagen, dass das nichts Besonderes ist, dass ich hier sitze. Dass ich auch nicht gefragt wurde, weil ich niedliche Sommersprossen habe, sondern weil die irgendwas von mir wollen, weil ich irgendwas einbringe, was die nicht haben. ich versuche mehr auf das zu gehen, was ich wirklich an Wert einbringe, selbst wenn das anders ist als das, was alle anderen machen. Also bei KKA meinetwegen hast du ganz, ganz viele sehr, sehr finanzstarke Leute. So, jetzt ist aber Finanzierung und so weiter überhaupt nicht das, was mich antreibt, sondern mich treibt an, wo gehen die Megatrends hin? Wie können wir Leute dafür bewegen? Wie müsste eigentlich so eine Firma aussehen, dass du Bock hast, bei ihr zu kaufen? Wie müssen wir eigentlich die Kultur schaffen, dass da Leute für immer bleiben wollen und so? Das interessiert mich alles. Und ich versuche nicht mehr, das andere zu kopieren und auch nicht einen vielleicht eher männlich geprägten Führungsstil zu kopieren, sondern ich akzeptiere total, dass meiner anders ist. Dass wir Frauen immer noch oft, zumindest sagen die Studien, mehr über Gemeinschaft führen, mehr über Inklusion, mehr über Team, mehr über Netzwerk gehen, mehr über Diskussion und Debatte, weniger Top-Down, mehr auf Beziehungen Wert legen, weniger auf die Rationalität, dass die Entscheidung die perfekteste ist, sondern eine Entscheidung, die von allen mitgetragen wird und so. Und all das sehe ich nicht mehr, früher schon, als schlechter an, sondern als mindestens ebenbürtig. Ich glaube wirklich, dass wir einen ganz wichtigen Teil haben, beizutragen. Und wir haben ja gerade hier IWF, Wachstumsprognose und so weiter. Ne? Deutschland wird als einziges Land schrumpfen nächstes Jahr und alle anderen wachsen. So, das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass wir einfach es nicht schaffen, die richtigen Talente an die richtigen Positionen zu setzen. Und dass sowohl wir als Gesellschaft uns Frauen das teilweise noch nicht zutrauen und vielleicht wir Frauen uns es dann selbst auch noch nicht zutrauen. Ja. Und wenn du, und das war, glaube ich, so ein Schlüsselsatz am Anfang, das ist so, andere können dir nur vertrauen, wenn du dir selbst vertraust. Damit fängt's an. Wenn du dir vertraust, können andere dir vertrauen lernen. Wenn du dir nicht vertraust selber und da unsicher bist und dich runterredest und die ganze Zeit Selbstzweifel hast und so, und ich sage überhaupt nicht, dass ich die nicht habe, ich habe die auch. Aber ich schaff's auch, wieder rauszukommen und zu sagen, so, Lea, und jetzt machen wir mal weiter. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Und jetzt versuchen wir mal was anderes. Und jetzt gehe ich da mal anders rein. Und ich probiere halt dann ganz viel rum. Also ich glaube, so dieses so sich selbst vertrauen und das auch zeigen, nicht nur für gemocht werden, sondern für respektiert werden gehen, mit einem wahnsinnigen Selbstverständnis reingehen, weil das dir keiner geschenkt hat. Und es ist nicht, dass du da unfassbar in Dankbarkeit zerlaufen musst, sondern man kann Danke sagen und dann kann man weitermachen und das ausfüllen, was man eigentlich anfangen wollte. Ich glaube, die Haltung ist eine zielführendere. Ich glaube, es geht ganz viel um Haltung bei diesem Thema. Ganz viel darum, wie viel traust du dir selbst zu und dadurch trauen es dir andere zu.
Glaubst du, dass du so geboren wurdest oder glaubst du, dass das wirklich dir beigebracht worden ist, so zu denken?
Ich glaube, absolutes Zweitere, weil ich war als Kind krass schüchtern. Ich stand immer so hinter dem Bein von meiner Mutter. Ich wollte mit keinem reden. Ich hatte Angst vor allem, wenn wir mal essen waren im Restaurant, dann ich konnte nichts bestellen, nicht Danke sagen, gar nichts.
Das kann man sich
also
gar
ich war
nicht
unfassbar,
vorstellen.
Nee, ja. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ich war ganz, ganz, ganz schüchtern. Ich glaube, was man schon viel früh gesehen hat, ist irgend so eine Energie, die nicht weiß, wohin. Das hat man gesehen. Dass die irgendwo steckte und nicht rauskam und nicht kanalisiert werden konnte. Aber und so eine Freudigkeit, irgendwie so eine Lust am Leben oder Neugier oder so kann man es wahrscheinlich nennen. Aber wir haben da letztens sogar mal drüber gesprochen und auch so verschiedene Bögen miteinander sogar ausgefüllt. So, wie habe ich mich eigentlich als Kind gesehen und wie haben meine Eltern mich gesehen? Ja, weil ich so dachte, das ist ja eigentlich mal ganz spannend. Und wirklich, ich war total gewissenhaft, pünktlich, so wie ich heute alles nicht mehr, ne? Hab irgendwie, hab alles ganz ordentlich gemacht, keine Fehler und so. Wirklich im Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Wenig Risiko aufgenommen, so ganz angepasst, super lieb. Eher ängstlich, eher schüchtern, eher ruhig. So. Und dann haben meine Eltern immer gesagt, und jetzt trau dich mal. Jetzt versuch's doch mal. Und geh doch mal raus. Und sprech mal den. Und mach doch mal den. Und mach mal das und so. Und ich glaube, ich habe wirklich Mut gelernt. Ich habe dann immer wieder mini kleine mutige Sachen gemacht und gedacht, das war eigentlich eine gute Erfahrung. Und aus diesen ganz, ganz vielen kleinen mutigen Sachen wurde plötzlich dann wirklich so ein Muskel. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass du als Unternehmer geboren wirst oder so, sondern dass es so Wegweisungen gibt und dass wir als Eltern da unfassbar viel Einfluss haben bei unseren Kindern und aufhören müssen, die ganze Zeit retten zu wollen vor allem und vor den schweren Entscheidungen und die reinzuheben in Sachen, wo es irgendwie hakelig aussieht. Ja, oder wenn meine Tochter, wir haben jetzt gerade Einschulungswoche, also gerade Probewoche, die wird jetzt eingeschult. Dieser Rucksack ist, glaube ich, so groß wie das Kind selbst gefühlt.
Und so schwer,
es ist
oder?
So ein Oschi. Und ich denke die ganze Zeit, gib mir mal den Rucksack. Ja. Aber das Ding ist, und das mache ich auch ab und zu, aber das Ding ist, wenn ich das laufend mache, dann werden ihre Rückenmuskeln nicht trainiert. Und dann lernt sie nicht selber, dass sie da nicht so viele Kuscheltiere reinpacken soll. Die sind sogar noch okay, aber sie hat dann auch Kuschelteam-Batterie und das wird irgendwann schwer. und ich glaube, wir müssen halt schauen, dass wir echt denen eher beibringen, dass sie sich selbst vertrauen können und dass sie Mut lernen können und dass sie ein Recht haben, an dem Platz zu sitzen, wo sie sitzen und dass sie es versuchen müssen. Jetzt auch in dieser Woche, ja. Es ist irgendwie sehr schwer, irgendwie neue Freunde zu finden, wenn du in eine Klasse kommst, wo du niemanden kennst. Und dann kannst du natürlich da sitzen und sagen, hab niemanden gefunden. Oder du kannst einfach es immer wieder versuchen und sagen, gut, dann was ist eine Strategie, die du machen könntest? Und dann setze dich mal neben den oder neben den und versuchst mal und bringst Magnete mit und sagst, willst du mitmachen und so. Also dieses so ganz kleine Aufgaben stellen und daran üben und lernen und immer wieder schauen, was funktioniert und was nicht. Das ist, glaube ich, was meine Eltern mir echt total mitgegeben haben und was sich hinten raus dann extrem auszahlt. Also ich denke da manchmal wie so dran, so wenn du so einen Laserpointer hast, und du bewegst den jetzt, wenn ich so einen Laserpointer jetzt hier hätte und ich bewege den so minimal, so ein paar Millimeter nach links, dann würde der da hinten so quasi 10 Meter weiter gehen, ne? Also das hat sozusagen so eine, alles, was du in der Kindheit sozusagen einstellen kannst, wo du den Laserpointer so ein bisschen mehr nach links biegen könntest, hat so eine, auf den langen Linien so eine riesen Auswirkung. Und und dessen bin ich irgendwie mir jetzt bewusster, aber das war, glaube ich, wirklich, also da habe ich einfach echt Glück gehabt, dass die beiden, dass die das so als ihre Aufgabe gesehen haben, mich da zu unterstützen.
Also jetzt hören sehr viele erwachsene Menschen zu, wahrscheinlich viele, die jetzt auch diese wertvollen Tipps für ihre Kinder vielleicht auch mitnehmen. Aber ich glaube, es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Frauen, die eben uns als Geschäftsfrauen bewundern, weil sie eigentlich super gerne dahin möchten, aber sich immer kleinreden und sich immer, ach, ich könnte nie so frei sprechen oder ich könnte niemals eine Firma führen. Ne? Es gibt ja unfassbar viele Frauen da draußen, die eigentlich so viel Potenzial haben, aber sich leider selber so klein machen. Hättest du hier nochmal vielleicht so ein paar Tipps, Impulse? Was sind so deine Strategien jetzt gerade auch bei 10 More In, wo ihr viele Frauen in Führungspositionen coacht, wo du sagst, so das sind so deine Key-Tipps, die du wirklich jemandem mit ans Herzen legen möchtest, wenn du sagst, so wenn du wirklich willst und du hast eine Vision. Es scheitert aber total an dem Selbstbewusstsein. Selbstwert hat ja ganz viel damit zu tun. Gibt es da etwas, was du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest?
Also vielleicht ein Schritt davor, was ich noch, was ich unglaublich wichtig finde, ist, dass man, bevor man anfängt jetzt zu sagen, und jetzt arbeite ich daran, dass ich mehr ins Machen komme und mir mehr zutraue und so, sich wirklich das Feld gut anguckt, auf dem man spielen will. Weil nichts ist frustrierender, so ein Experte zu werden in einem mini kleinen Nischenfeld. Und dann bist du da wirklich genauso stark wie alle anderen, aber es ist einfach kein Problem, was die Welt gerade wirklich gelöst braucht. Und dann bist du da der weltbeste, ja, knüpfst den weltbesten Teppich, aber es gibt einfach schon so viele Teppiche und die sind auch schon in allen Farben da und in allen Formen und in allen Preiskategorien, dass dann dein ganzer Aufwand und deine ganze Energie in was reingelaufen ist, wo der Output dann nicht dazu passt. Und das sehe ich schon relativ viel bei Frauen, dass die sich Felder suchen, die so voll sind und die schon so kompetitiv sind. Ja, wieso bist du erfolgreich geworden jetzt mit deiner Beauty-Line? Weil du daher kommst, weil du eine extreme Expertise aufgebaut hast. Und deswegen hast du da einen Namen schon und ein Standing und eine und ein Expertentum und ein Handwerk, dass du dann auch noch ein Geschäft aufbauen kannst, was alles auch noch schwierig genug ist. Aber du hast schon richtig viel mitgebracht. Und deswegen, ich finde so, auf welchem Feld willst du eigentlich spielen und welches sind denn Felder, die wirklich zukunftsfähig sind und wo wir richtig Innovationskraft brauchen, das finde ich mit, also das ist mindestens die Hälfte der Entscheidung. Weil das wirklich ganz schlimm ist, wenn du es dann schaffst und es aber zu nichts führt.
Ja.
Weil es zu viele machen. Und dann, wenn du dann sagst, okay, ich habe das Richtige gefunden für mich und da möchte ich jetzt aktiv werden. Und du musst es auch nicht finden, du kannst es auch wirklich suchen. Ne? Man kann auch gucken, wo gehen gerade Fördergelder rein? Was wird in den USA gerade gegründet? Alles Mögliche. Das kannst du dir alles aneignen. Du musst es nicht schon in dir haben. Dann ist es so, ich finde, das eine ist, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Ne? Mhm. Das Wasser ist immer noch so kalt. Das heißt, lieber früher springen, weil das Wasser auch in ein paar Jahren noch kalt ist. Ich würde es immer erst mal machen und danach weiter überlegen. Und ich würde mir sehr viel, genau wie du es auch machst, viele Podcasts anhören, Videos anhören. Du hast heutzutage quasi eine komplette Uni for free auf YouTube, auf Spotify, auf Instagram, auf LinkedIn. Du kannst da alles googeln. Und jetzt muss ich auch mal sagen, weil man denkt immer so, ja, aber das sind ja nicht die echten Sachen. Das sind ja nicht die richtigen, was die Profis nutzen und so. Das stimmt nicht. Wenn du Businessplan schreiben eingibst bei Google, dann sind die 70% toll. Aber ehrlicherweise, wenn du die 70% zu deinem machst, reicht das völlig aus. Wenn du dir anguckst, okay, der erste Business Case auf Excel, kannst du dir da Templates runterladen. Sind die jetzt das perfekteste Template? Nee. Aber damit kannst du perfekt anfangen. Ja, wenn man sagt, Co-Founder-Suche. So, da gibt's sogar Plattformen dafür, wo du Leute finden kannst. Also, ja, das ist alles nicht super, das ist nicht top of the game. Ne? Natürlich hatten McKinsey und BCG und Rocket Internet und so haben die sicherlich noch bessere Tools und Templates und so. Aber ehrlicherweise, die meisten davon arbeiten so. Die googeln das und dann eignen sie sich ganz viel davon selber an. Also so ein bisschen dieses abzulegen, dass man denkt, alle anderen haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, die sind schon so viel weiser, die wissen die wissen so viel besser, die haben so viel mehr Erfahrung, die haben ganz anderen Zugang und so. Nee, die kochen alle mit Wasser und alles, was du neu anfängst, wird am Anfang schwer sein. Es ist alles schwer, bevor es leicht wird. Immer. Und zwar für uns alle. Du musst 1000 Reden halten, bis du irgendwann auf einer Riesenbühne eine Keynote halten kannst. Und selbst dann, ich habe das gerade mal gemacht, geht dir der Puls bis hierhin und danach bricht der Körper völlig zusammen und so. Also es ist so ein bisschen so dieses Mystische da rausnehmen, ja, und dieses Überhöhen. Ich würde echt aufhören, andere so krass zu überhöhen und sich selber dadurch so klein zu machen. Ich finde es schön, Menschen auf ein Podest zu stellen im Sinne von Vorbild, von denen will ich lernen, die finde ich toll. Ich bin auch ein Riesenfan von ganz vielen Leuten und denen folge ich und die stalke ich und da gucke ich überall, was die machen und höre mir jeden Podcast an und so. Und trotzdem, wenn ich die treffen würde, würde ich sagen, hi Tony Robbins.
Ja.
Ich bin Lea. So. Schön, dich zu sehen. Ich würde nicht sagen, oh Gott, hallo Tony. Meine Hand ist es nicht wert, dass ich deine überhaupt schütteln darf. So. Das würde ich nicht machen, sondern das ist ein ganz normaler Dude. Ja, der hat ganz viel gut verstanden. Der hat einen unfassbaren Kopf und er ist sicherlich super schlau. Und da gibt es so viele Menschen, die sind so viel schlauer als ich. Aber ich habe halt ganz andere Fähigkeiten, die ich mitbringe. Und deswegen so ein bisschen. Und dann, glaube ich, ist ein Tipp, den habe ich echt viel zu spät gelernt. Boah, ich war früher so verbissen und habe echt mit ganz viel Kraft und ganz viel Biss und ganz viel Disziplin und Durchhalten Sachen gemacht, ne? Aber es war auch extrem verbissen. Und dann habe ich so ein tolles Zitat gelesen. Ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Und das heißt, you can't compete with somebody who's having fun. Und das stimmt so sehr.
Ja.
Es ist unfassbar schwer, mit Menschen in den Wettbewerb zu gehen, wenn die Spaß haben. Weil wo sollst du da angreifen, weißt du? Wenn die einfach Lust darauf haben, was sie machen und Spaß dabei haben, dann ist es automatisch leichter und freier und kreativer und inspirierender und fröhlicher und da kommt mehr raus, als wenn jemand so verbissen. Mit Verbissenen kannst du gut in den Wettbewerb gehen, weil denen kannst du schnell was nehmen, weil die halt an allem festhalten und überall die Kontrolle brauchen und sowas. Und das wäre echt so ein neuer Tipp, den habe ich aber auch erst so seit 3 Jahren versucht, den eher zu beherzigen. Wirklich so, hab Spaß dabei. Mhm. Nutz das so ein bisschen spielerischer. Guck mal, wie so, und zwar nicht mit allem Risiko. Ne, dann machst du halt 5% deines Einkommens rein oder deines Eigenkapitals, was du hast. Oder du nutzt in deinem Unternehmen 5% für eine neue innovative Reihe, weil man weiß nicht alles rein. Aber mit den 5% dann richtig Spaß haben und schauen. Mhm. Und dann, wenn's fehlt, das auch richtig feiern, sagen, wow, wir haben richtig was gelernt. Mhm. Wir haben bei Amore Lima über 1 Million in ein Parfum investiert, was nicht funktioniert hat. So, ist mir bis heute so eine Lehre. Also, so Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Das Parfum steht nicht, bis heute noch
es
überall.
Ist wirklich so. Ich hab das wirklich. Das hieß Oh Yes. Was ich auch ganz schön finde, es war so ein aphrodisierendes Parfum. Ich hab's bis heute zu Hause. Aber es hat einfach gar nicht funktioniert. Warum nicht? Weil die Parfum-Wettbewerber, die es da gibt, ja, ich meine,
viel zu groß waren.
Viel Chanel, ja. Louis Vuitton, Prada, weißt du, das sind Millionen, die in ein einziges Parfum reingeben. Wir haben gar keine Chance gehabt.
Aber es hat euch nicht umgebracht.
Es hat uns nicht umgebracht, weil wir auch nicht alles reingesteckt haben, unseres Kapitals, was wir hatten. Aber es ist so ein bisschen, diese Sachen sind auch so eine Lehre. Und wenn man da wieder auf diese längeren Linien guckt, dann kannst du dir es auch leisten, mal solche Fehlschüsse zu haben und dann dich nicht völlig dafür zermartern, sondern sagen, okay, haben wir jetzt was draus gelernt, mache ich nächstes Mal nicht mehr so. Und jetzt bei Ten More In zum Beispiel sind wir so viel fokussierter, ne? Also wir fangen nicht an, uns in 1000 Sachen zu verfranseln und so, sondern wir sagen, das ist jetzt das eine. Und wir machen auch nicht gleich 30 Länder auf, sondern wir sagen, in Deutschland haben wir erstmal so viel Raum noch zu wachsen und danach machen wir das nächste und danach und so. Also klar ist auch viel Erfahrung, aber es ist auch ganz viel eine Einstellung dazu, sich selber anzutrainieren, die fast ein bisschen mehr sportlich ist. Mhm. Ich versuch's, ich gehe immer wieder hin, ich gehe immer wieder raus, jeden Morgen stehe ich auf Mars und dann gucke ich, ob ich ein bisschen weitergekommen bin und wenn nicht, überlege ich, warum und dann mache ich so rum nochmal und dann treffe ich mich mit einer Freundin und renne mal gegen die und dann spiele ich gegen den Basketball. Aber halt dieses Ausprobieren, Versuchen, mal noch einen Korb werfen, Spielerisches, Gemeinschaftliches, auch dem Wettbewerb gegenüber nicht so erschrocken zu sein, finde ich auch ganz wichtig. Ja, das Wettbewerb muss es geben, sonst werden wir gar nicht besser. Und je besser der Wettbewerb, desto besser wirst du. Mhm. Also nicht so denken, oh, jetzt machen die dasselbe wie wir. Ich war so persönlich enttäuscht, als es die ersten Amorelie-Wettbewerber gab. Ich war wirklich, ich hatte das Gefühl, das ist ein persönlicher Angriff auf mich als Gesamtheit meines Lebens. Mhm. Und im Gegenteil, so ist es nicht. Natürlich macht es dir Angst und es ruckelt erstmal, aber es macht dich auch viel besser. Also viel mehr Lockerheit wahrscheinlich mit reinzubringen.
Was sind denn so die 3 Key Facts über dich selbst, wenn du die Lea von vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren oder sowas siehst, also vor deinem Burnout, und die Lea Sophie Kramer heute? Wo würdest du denn sagen, sind die Punkte, wo du sagst, dadurch bin ich viel glücklicher, ich strahle viel mehr von innen heraus, ich bin einfach, ja, so gesehen für mich ein viel besserer Mensch geworden, weil ich das und das abgelegt habe oder das verändert habe, das gelernt habe?
Das eine ist, würde ich sagen, ich erlaube mir viel mehr jetzt. Also ich erlaube mir, im warmen Wasser zu schwimmen. Ich erlaube mir, mit Menschen umgeben zu sein, die mich ganz toll finden, ohne dass ich denke, oh Gott, werde ich das halten können? Ist die Erwartungshaltung dann zu viel? Wäre es nicht besser, wenn ich da was leisten muss? Weil dann kann ich das zumindest kontrollieren. Darf man so doll lieben? Oder wenn man dann verlassen würde, dann wäre es ja ganz schlimm. So, nee, das erlaube ich mir alles. Ich erlaube mir ganz, ganz viel. Ich erlaube mir auch total viel, mal über die Stränge zu schlagen und zu versagen und verkatert morgens um 9 anzurufen und sagen, ich schaff's nicht. Mhm. Ich versuche das nicht so viel zu machen und daran zu arbeiten, weil es unprofessionell ist. Aber theoretisch, ich mit mir selbst würde es mir selbst erlauben, weil ich weiß, warum ich es tun würde. Mhm. Weil nämlich dann der Druck und wieder mein eigenes Korsett und mein Anspruch an mich selber zu viel war vorher, wenn ich so ausbrechen muss. Deswegen, gegenüber anderen wäre mir das unangenehm und das will ich auch nicht machen. Gegenüber mir selber würde ich sagen, habe ich ein bisschen wenig auf mich geachtet vorher, wenn ich dann so doll übersteuern muss. Das heißt, ich erlaube mir viel mehr, dass alles Mögliche da sein darf und dass ich das auch alles irgendwie fühlen darf und so. Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe wirklich beherzigt eine No-Asshole-Policy. einfach nicht mit Menschen arbeiten, kooperieren und noch nicht mal reden, die ich nicht mag.
Oder die dir so richtig Energie ziehen.
Ist so. Vorher habe ich auch da versucht, professionell zu sein. Und dann habe ich einen Tender gemacht und gesagt, okay, wir müssen aber alle mit einbeziehen. Aber ein Team, irgendeine Marketingagentur, da mochte ich keinen der Nasen sozusagen. Da habe ich trotzdem bis zum Schluss mitgeschliffen, weil ich dachte, es ist ja professionell. Nein, da kann nichts Gutes rauskommen. Ja, wenn ich die alle nicht mag persönlich, dann können die für mich nicht erfolgreich arbeiten können. Egal, was für eine Idee die haben, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, das erlaube ich mir komplett, oder erlaube, da sage ich einfach so, no asshole policy, nur noch mit Menschen arbeiten, die eine gute Energie dir geben. Das macht wahnsinnig viel aus. Und dann glaube ich, bin ich, glaube ich, offener dafür, sozusagen zu sagen, derzeit ist das so. Also ich sehe nicht mehr mich und auch meine Entscheidung nicht mehr so, ich muss mich jetzt entscheiden für immer. Deswegen so, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es geschafft, dass ich nicht mehr so sehr das Äußere mir angucke, sondern dass ich das toll finde, was wir machen mit 10 More In. Und mir es nicht mehr so wichtig ist, mehr ein Unternehmen aufzubauen irgendwann und die erste weibliche Unicorn-Gründerin zu sein, dann ist das derzeit so. Und es kann sehr gut sein, dass das in 3 Jahren nicht so ist.
Guter Punkt.
Ja, und dann, und das ist einfach dann auch Wachstum und Lernen und sich verändern. Und das ist völlig okay.
Ja.
Und teilweise sage ich Sachen, die hätte ich vor, weiß ich nicht, 6 Jahren wahrscheinlich ganz anders gesagt oder formuliert. Da hätte ich einen ganz anderen Anspruch an mich gehabt. Ah, habe halt gelernt, habe mich weiterentwickelt. Was schade daran ist, ist, dass man teilweise auch mit Menschen, mit denen man sehr eng war, nicht mehr ganz so eng ist, wenn man sich entwickelt und verändert. Und ich glaube, der Teil ist auch, das ist einfach dann auch so. Und manchmal kann man den sogar ansprechen miteinander und dann findet man auch da wieder eine andere Basis und sagt, stimmt, ja, den Teil haben wir nicht mehr so sehr, aber dafür haben wir vielleicht einen anderen. Also ich glaube, so diese Akzeptanz dafür, wie es derzeit ist und wie es vielleicht noch bleibt oder auch nicht. Und die Akzeptanz dafür, dass man sich selber halt weiterentwickelt und die Meinungen auch mal anpasst oder verändert und dass man 1000 Fehler macht und Sachen sagt, die blöd sind und so. So all das, da bin ich viel freier. Ich bin auch viel schneller dabei, mich zu entschuldigen zum Beispiel. Viel. Wenn ich Blödsinn mache, rufe ich sofort an und sage, tut mir so leid, das sage ich. Oder mitten im Satz, wenn ich jetzt was formulieren würde, wo ich denke, Gott, das kann man so nicht sagen, würde ich mittendrin sagen, es tut mir leid, das kann man so überhaupt nicht sagen. Das habe ich ganz falsch formuliert.
Will Hast du früher anfangen. Nicht so gemacht?
Nein, weil ich es irgendwie, glaube ich, unprofessionell fand. Und heute bin ich so, ist aber menschlich.
Absolut.
Und alles, was ausgesprochen ist, ist so viel leichter, damit umzugehen, als das, was nicht ausgesprochen ist. Ne? Und selbst, und das ist auch so eine Geheimwaffe mit, finde ich, Frauen in Führungspositionen, dieses Dinge ansprechen, die man nicht anspricht. Also zum Beispiel, wenn man in einen Raum reingeht und man setzt sich halt Riesentisch, da sind 20 Leute, man setzt sich wieder an den Rand, ne? Dann einfach laut zu sagen, ah, habe ich mich schon wieder an den Rand gesetzt. Ich wollte eigentlich mal mehr in der Mitte sitzen. So, um mich selber auch zu zwingen, dass ich hier einen aktiven Teil auch übernehme in dieser Runde. Hans, hast du Platz da neben dir? Das ist wirklich, das lockert alles auf. Und plötzlich kann man das ganz anders machen. Gestern hatte ich ein unfassbar wichtiges Gespräch und ich hatte keine Zeit mehr, mich vorher umzuziehen. Und ich war vorher beim Sport. So, und dann saß ich da in meinem kleinen Nike-Shirtchen in so einem, mit nur auch eher Männern und alle hatten einen Anzug an. Und und ich hatte halt so pinkes Nike-Top an, also mit noch so dünnen Dingern, noch nicht mal mit lang. Und das Sportbär hat man auch noch gesehen daneben. Und dann habe ich es einfach angesprochen und habe gesagt, tut mir so leid, ich wollte wirklich was anderes anziehen. Ich hatte es auch rausgelegt. Aber der Zeitdruck hat es nicht ermöglicht. Jetzt bin ich in meinen Sportsachen da. Ich hoffe, ihr habt alle schon Sport gemacht heute. So. Und dann war das wieder völlig okay. Ne? Und dann war es weg, das Thema. Ja. Überhaupt kein Thema. Haben wir alle über inhaltliche Sachen gesprochen. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, humorvoll diese Sachen anzusprechen, die man nicht anspricht.
Ja. Muss ich dir auch ganz klar bestätigen, habe ich auch für mich noch vor nicht so allzu langer Zeit entdeckt, dass es mir extrem gut tut, einfach Dinge offen und ehrlich anzusprechen, die ich nicht kann. Ja. Das ganz klar zu sagen und ganz klar irgendwo zu kommunizieren, in was ich nicht gut bin oder was ich jetzt gerade einfach irgendwie aus meiner Sicht nicht jetzt irgendwie mich da maßgeblich beteiligen kann. Und es nimmt mir so viel Druck.
Ja.
Es gibt so eine Leichtigkeit in dem Bezug auf, es ist gerade vollkommen okay, wenn es jeder weiß, aber dieses Verheimlichen und so tun, total. Das ist furchtbar. Also das ist richtig furchtbar. Und ich glaube, das ist aber auch gerade das, ne, was man wirklich auch lernt. Also ich glaube, das hat auch viel mit Alter, mit Erfahrung zu tun und so weiter. Aber können wir ja hier allen mal als Impuls mitgeben, als so eine kleine Erfahrung. Lea, vielen, vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Es war wirklich sehr inspirierend. Ich würde dich ganz gerne nur am Ende noch eine Sache fragen. Gibt es noch etwas an dir, wo du sagst, so, das ist so noch dein heutiges größter Struggle, so, das ist so das, wo du gerade noch so für dich voll dran arbeitest und wo du sagst, so, das ist so eine Veränderung, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass ich die für mich noch lernen würde, um wirklich so vollendend, so richtig von innen heraus strahlen zu können? Und gibt es da irgendetwas, was es noch über dich gibt, was wir erfahren können?
Also ich glaube, das innere Strahlen, das habe ich total. Und zwar, weil ich total akzeptiere, dass es halt auch die Down-Phasen gibt und die, wo ich traurig bin und so. Und dadurch, dass ich nicht mehr erwarte, dass ich nur oben bin, sondern dass ich die ganze Bandbreite mitnehme, sozusagen, ich will mich lebendig fühlen und lebendig fühlt man sich auch in den Down-Phasen, ist das, habe ich das total, das, da fühle ich mich richtig wohl. Womit ich immer schon und glaube ich für immer kämpfen werde, ist Zeitmanagement. Es ist einfach, wir haben es hier bei der Terminierung von diesem Podcast auch gemerkt, und es passiert mir einfach viel zu viel. Es ist mir nicht möglich, mich, also ich schaffe es mal eine Woche, mal zwei, mal drei, und dann reißt es wieder so ein. Und ich versuche da so sehr zu verstehen, wo ich den Fehler habe. Ist es in der Planung vorher oder ist es, weil ich den Termin dann zu früh mache oder weil ich nicht richtig einschätze, wo wir hier jetzt hinreisen mussten zu dieser Location oder was auch immer. Ja, ich versuche jedes Mal diese Einzelteile zu verstehen und zu gucken und ich verstehe es auch immer fürs einzelne Mal, aber es gibt 100 davon. Ich habe da einen ganzen Koffer voller Optionen, mit denen ich mir mein Zeitmanagement verhauen kann. Und das finde ich deswegen so schade, weil es dazu führt, dass ich die tollen Sachen, die ich machen darf, dann halt total gestresst mache. Oder ich mache sie zu spät oder ich muss mich erstmal 15 Minuten entschuldigen, warum ich nicht vorher und warum das nicht und das nicht. Oder ich kann Sachen gar nicht machen, weil ich mich so verlaufen habe in einem Bereich, dass ich den anderen komplett absagen muss oder so. Oder ich komme zu spät zu Sachen, die mir wirklich wichtig sind, wie meine Kinder abholen. Also das heißt, wirklich Zeitmanagement ist für mich ein ganz, ganz großes, ein unglaublich schwieriges Thema. Und jetzt habe ich wieder eine neue App, mit der ich gerade arbeite. Also,
wie heißt die?
Ich gebe da, die ist gerade Inflow. Ich gebe da auch nicht auf, mehr darüber zu lernen. Da geht es jetzt gerade um Time-Batching und Boxing und sowas. Die kommt eigentlich aus dem ADHS, was jetzt gar nichts mit mir zu tun hat. Aber viele ADHS-Menschen haben ganz große Herausforderungen mit Zeiten. Und dann dachte ich, ja gut, dann kann das mir ja auch helfen. Und sicherlich sind das hilfreiche Tipps und so da drin und Praktiken, finde ich wirklich. Aber es scheitert ja nicht an dem Verständnis, sondern an der Umsetzung.
Ja. Absolut.
Und ich kann dir jedes einzelne Mal total erklären, warum es passiert. Aber dann passiert halt eine andere Variante davon, weißt du? Nächstes Mal ist die halt grün und dann gelb und dann pink und dann gibt es so viele Farben, dass ich da nicht hinterherkomme. Und das ist wirklich, jetzt hat meine Mitgründerin gesagt, okay Lea, dann du brauchst jetzt wieder eine Personal Assistant. Also du brauchst eine Assistentin, die wirklich, aber ich habe auch schon die Lisa, die mir damit total hilft. Es ist ein furchtbar dauerhaftes Ewig-Thema.
Ich kenne es total. Ich habe genau das gleiche Thema. Und ich glaube, also erstmal kann ich dir noch zwei Sachen dazu als Feedback geben.
Bin ich gespannt.
Es ist einer meiner größten Struggles, das Zeitmanagement. Und ich bewundere dich ja sehr als Businessfrau. Und als du nicht kamst, hat es mir voll die krasse Bestätigung gegeben, dass ich gar nicht so falsch bin. Es ist wirklich so. Also auch hier wieder, dass du das einfach, dass du es jetzt auch zum Beispiel erzählst. Ich glaube, du hilfst enorm vielen anderen Menschen damit, dass sie einfach sagen, ja, es ist nicht nur mein Problem. Ganz, ganz viele Menschen haben dieses Problem, dieses Zeitmanagement-Problem.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man einfach auch ein volles Leben hat, ne?
Total.
Und viele Sachen machen will.
Ja, eben.
Und genau. Wir haben alle dasselbe,
man hat Kinder,
dasselbe Zeitkontingent.
Genau. Es ist einfach wahnsinnig viel. Und vielleicht noch etwas, was mir gerade extrem hilft. Ich habe ja auch eine PA, eine persönliche Assistentin. Und was mir extrem geholfen hat, dass ich ihr gesagt habe, dass das mein größter Struggle ist und dass sie sich darum kümmern muss. Also, dass sie mitverantwortlich sein muss, dass ich zum Beispiel nicht mehr zu den Terminen so zu spät komme. Und dass ich habe zum Beispiel Structured die App. Und da trage ich wirklich alles. Also, selbst die Fahrt von jetzt Mitte nach Köpenick trage ich dann am Vortag mir da ein, wie lange die dauert, um mir nicht da noch einen anderen Termin reinzuhauen. Und das ist für mich wirklich einfach die größte Erleichterung. Funktioniert auch noch nicht hundertprozentig, also kann ich auch ganz klar sagen. Aber ich merke richtig, wie ich mich selber dadurch weniger selber verarsche.
Ja.
Weil ich habe ja ständig das Gefühl, ich schaffe das alles noch und das geht noch und das noch. Und dann um 16 Uhr in der Schule zu sein, ist ja gar kein Problem, wenn man um 15 Uhr noch einen Termin in Mitte hat.
Ja.
Also das ist ja ein Verarschen.
Es ist so. Und das ist zum Beispiel, und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich da je wirklich das
rauskommst.
Genau, ob ich es wirklich je schaffe, weil ich habe nämlich dann letztens gemerkt, dass mein Partner, der kann das unfassbar gut. Wirklich, der ist immer pünktlich und der hat Ruhe immer und der hat dann auch schon Sport gemacht und so. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Ich bewundere ihn so sehr dafür. Man muss aber auch sagen, dass der auch viel weniger Dinge macht.
Ja.
Und es ist gar nicht bewertend gerade, sondern der ist einfach fokussierter auf weniger Sachen. Und die liebt er und das ist sein Hobby und so. Und ich mache halt 1003 Sachen. Und das liebe ich aber auch total. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, okay, dann nimm halt da bitte die Hälfte raus. Wahrscheinlich würde ich es dann trotzdem sogar nicht schaffen.
Ja.
Nimm da 90% raus, dann würde ich sagen, okay, dann schaffe ich das alles. Aber da hätte ich ja auch 90% weniger drin.
Ja.
Und das finde ich auch schade. Deswegen, es kann sein, dass ich zum Schluss zum Punkt komme und denke, vielleicht ist das einfach der Preis dafür, dass ich so viel machen darf. Aber ich werde mir Structured mal angucken.
Ja. Guck dir Structured auf jeden Fall mal an.
Ich hatte auch, weißt du noch, diesen Würfel gab es doch mal, den man so umdrehen konnte. Dann hat das immer gezählt auf so einer App. Da konntest du die 6 Seiten beschriften und dann konntest du immer zählen, da hätten wir jetzt den Würfel gedreht auf meinetwegen Podcast-Zeit und dann hätte das jetzt in der App getrackt. Und so. Ich habe da wirklich die verrücktesten Sachen gemacht. Bisher hat noch nichts funktioniert, also es ist echt krass. Aber
und es ist sehr lustig, dass jetzt hier zwei Menschen mit einem total schlechten Zeitmanagement-Gefühl hier sitzen und wir jetzt gerade hier bei 1 Stunde 20 Minuten sind.
Und wir haben gesagt, wir versuchen unter 45.
Also irgendwie passt es total.
Aber hättest du jetzt gesagt, wie lange haben wir gesprochen, würde ich sagen, na, wahrscheinlich sind wir jetzt schon gerade so.
Genau, so ist es. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Inspirationen, Impulse, Geschichten. Es war ganz toll. Vielen Dank, Lea. Ich hätte Lea jetzt wirklich noch Ewigkeiten zuhören können und habe auch innerlich so viele Fragen noch im Kopf gehabt und auch so viele Gedanken dazu, weil ich muss wirklich sagen, dass ich selbst jetzt mit 40 immer noch glaube, dass das für mich überhaupt nichts gewesen wäre, in einer so von Männern dominierten Welt zu arbeiten und mich so profilieren zu müssen. Und außerdem finde ich es halt eben auch nochmal so spannend, ich habe auch im Nachgang mit Lea nochmal darüber gesprochen, dass sie ja das Zitat gebracht hat, never compete with a person that has fun. Und ich habe ihr gesagt, Lea, ich empfinde, dass du da fast mit dir selber competest, weil du hast jetzt Spaß und du bist jetzt gerade an einem Punkt, wo du so aufgehst in der Arbeit, die du da tust. Und gleichzeitig sagt sie ja auch wieder, ja, ich glaube, aber ich muss noch mal zurück und noch mal was machen, was mich mehr beweist, mich mehr herausfordert. Und ich finde es so spannend, dass man wieder auch hier sieht, dass selbst Menschen, die sich so intensiv beruflich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, selbst die ja immer noch auch ihre eigenen Themen verarbeiten und das einfach so tief in uns drin sitzt. Und man versteht natürlich total, oder ich verstehe noch viel besser, woher Lea jetzt kommt und warum sie ist, wie sie ist. Und ich finde es einerseits total bewundernswert und sehe aber auf der anderen Seite auch total krass ihren Struggle. Und das finde ich mal wieder super spannend und auch sehr inspirierend für mich. Ich habe mich wahnsinnig doll gefreut, dass Lea sich die Zeit genommen hat. Schaut unbedingt bei ihr bei 10 More In vorbei. Vielleicht ist ja so ein Coaching auch was für euch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch mal wieder gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Weitere Informationen zu dieser Thematik und dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt gerne unserem Podcast in eurer Lieblings-Podcast-App oder unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns über jeden Like, eure Kommentare und natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, um über jede neue Folge sofort informiert zu werden. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf unserem Instagram-Account glowcast.podcast oder per Mail an info@glowcast.de. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch jetzt eine glowige Woche.